mache es gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Genau. Ich habe jetzt kein Mikro, deswegen, also wer mich hinten nicht gut versteht, hier vorne sind auch noch Plätze vorbereitet, also gut, scheint zu klappen. Ja, mein Name ist Philipp Theiss, ich arbeite im Diakonischen Werk in Kassel und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir haben seit ungefähr 4 Jahren im Diakonischen Werk ein Projekt entwickelt, ein Beratungsprojekt für Computer- und Internetsucht. Nicht, weil die Suchtberatung sich gedacht hat, ach, wir brauchen mal ein neues Arbeitsfeld, wir haben so wenig zu tun, sondern weil in den letzten Jahren vermehrt Anfragen bei uns gelandet sind. Das heißt, im Schnitt hat sich die Mutter des 15-, 16-jährigen Sohnes gemeldet, der da so viel am Computer sitzt, dass die Eltern die Diagnose Computersucht schon gestellt haben und dachten, Suchtberatung, na klasse, ihr seid doch zuständig, schaut mal, was können wir denn machen, gebt uns doch mal eine Anregung, gebt uns eine Hilfe. Die Suchtberatung war erstmal ein bisschen vorsichtig, hat zur Erziehungsberatung weitergemittelt. Dann sahen wir enttäuschte Gesichter, weil da kamen die Leute schon her. Und die jüngste Kollegin, die vor mir dort angefangen hatte, war Mitte 40. Das heißt, die hatte mit dem Thema Internet-PC auch nicht so viel zu tun. Also man könnte sagen, definitiv noch Digital Immigrant. Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr das in der Vorlesung hier schon, ne? Also so vor 1980 geboren, kann man ja grob sagen, alles Digital Immigrants, danach Digital Natives. Ne? Also mit den neuen Medien in dem Sinne groß geworden. Ja, wir haben ein Beratungsprojekt gemacht, wir wussten nicht so recht, was auf uns zukommt. Es gab bisher nur eine Stelle oder zwei, drei ungefähr bundesweit, Lost in Space in Berlin. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört. Relativ großes Beratungsprojekt, sonst relativ wenig. Das Ganze hat ganz schön an Fahrt aufgenommen, wir hätten nicht damit gerechnet. Das heißt, wir werden da ganz schön stark nachgefragt. Wir müssen sehr genau schauen, worum geht es hier wirklich. Das habe ich heute auch mitgebracht. Und wir haben gemerkt, mit Beratung ist es nicht getan. Das heißt, wir haben inzwischen ambulante Therapieangebote entwickelt und ich bin jetzt halb unterwegs, halb arbeite ich stationär auf einer Station, wo die Türen auch zu sind, wo wir dann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, auch Jugendliche aufnehmen und dort, ich sag mal, einen Mediencut machen, um dann zu gucken, wie es weitergehen kann. Ja, das ist so mein Background. Ich sause relativ viel durch die Gegend, erzähle relativ viel zu dem Thema. Wir bilden zum Beispiel Lehrer fort, ja, in den Schulen, einfach damit man sich sozusagen diesen Bereich auch stellen kann, gerade Beratungslehrer, die, ich sag mal, mit der typischen Suchtprävention bisher vielleicht zu tun hatten, die jetzt auf einmal, ja, da auch ein neues Feld bekommen. Ich bringe Fakten mit, aber auch viele Punkte, mit denen wir auch gerne diskutieren können. Also ich würde es gerne so gestalten, ihr könnt mich jederzeit unterbrechen, jederzeit nachfragen, auch gerne kritisch und selbst dafür sorgen, dass ihr mit den Informationen heute hier rausgeht, die ihr gerne haben möchtet. Ja, würde ich erstmal einfach starten. Also mich würde einfach mal interessieren, ich denke, jedem ist klar, der Alltag wird immer mehr online organisiert. Also wer von Ihnen hat einen Computer mit Internetzugang? Gut, vollkommen klar. Hätte ich nicht anders erwartet. Ich denke mal, jeder von Ihnen hat auch schon mal eine Reise gebucht bei der Deutschen Bahn oder ähnliches, liest vielleicht die eine oder andere Online-Magazin. Wer von Ihnen spielt hier Computerspiele? Okay, ein paar. Ich frage mal hier so einen Raum, was spielen Sie so? Also Retro-Games, Minigames, sowas interessiert Sie. Mhm. Da waren noch ein paar andere Finger oben. Wer spielt hier noch? Ja? Mhm. Also andere Plattformen, aber auch eher Kurzspiele. Ja? Auch Minigames. Ist hier kein Hardcore-Gamer bei? Ja, doch.
Bin trocken.
Trocken, okay. Ja. Und was war es so?
Angefangen mit diesen alten Spielen, ich weiß nicht, was gab es da, Adventure Super als Arzt, und dann Nukem, Quake, CS ganz viel, erfolgreich, und jetzt habe ich 10 Jahre lang nicht gespielt, und jetzt habe ich mein Mitbewohner mit PlayStation 3, da spiele ich ganz gerne im Internet Call of Duty.
Okay, gut. Also ein MMORPG-Spieler ist hier nicht bei? Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, ja? Welches so?
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwo mal angemeldet gehabt, bis ich dann eingefahren worden bin,
Okay.
Okay.
Ja. Also sie wurden als Bot verschrien und damit war es das. Okay. Mhm. Gut. Also das ist zum Beispiel eine Gruppe, nicht nur von Jugendlichen, sondern auch von Erwachsenen, mit denen ich ziemlich viel zu tun habe, nämlich Online-Gamer und insbesondere Online-Rollenspieler. Dieses Thema war vor 2-3 Jahren, würde ich sagen, so auf seinem Gipfel. Es war ein richtiger Hype um das Thema Computersucht. Ich bin recht froh, dass es jetzt so ein bisschen runtergeht. Im Moment ist Facebook mehr so das Thema, wo wir ganz viele Anfragen kriegen, ne? Von Facebook-Sucht angefangen bis hin, um Himmels Willen, was gebt ihr alle für Datenpreis? Ne? Also wenn wir so zu Präventionsangeboten angefragt werden. Aber in der Beratung ist das Thema auf jeden Fall noch präsent, ganz klar. Ich kann auch sagen, es wird auch weiter präsent sein. Also als ich letztes Jahr oder vor 2 Jahren noch hier war, habe ich zum Beispiel noch nichts über Smartphones erzählt, weil die für meine Praxis noch relativ unwichtig waren. Aber gerade vor 2 Wochen ein Patient auf der Station, da hatten wir nicht genau nachgeschaut, im Gepäck nachgeschaut, als er sozusagen bei uns die Therapie angefangen hatte. Und er hatte sein Smartphone noch behalten und dann hatte er dort im Grunde, man nennt es dann Suchtverlagerung, dort exzessiv dran gespielt. Ganz klar. Müssen wir auch abfragen. Ja, was sozusagen die Entwicklung angeht, kann man auch ganz klar berichten. Wir haben einen Wandel, ich denke, Ihnen ist es auch bekannt, ja, die stationären PCs mit den stationären Internetanschlüssen hin zu den mobilen. Ja, das macht das Ganze für Eltern noch schwieriger zu kontrollieren. Also auch besorgte Eltern, die hier bei uns auflaufen, wissen nicht mehr genau, was machen eigentlich die Kids hier dran und fragen danach, wie könnten wir denn hier kontrollieren? Nicht, dass wir jetzt unbedingt zum Kontrollieren raten würden, aber da ist auf jeden Fall eine große Sorge. Man kann so sagen, so voraussichtlich 2014 kommt der Knick, dann wird es mehr mobile als stationäre Internetanschlüsse geben. Ja. Eine Entwicklung, denke ich, auch recht klar, dass das so kommt. Ja. Kann man auch sagen, ja gut, wir entwickeln uns weiter, ja, vielleicht zum Homo Digitalis, ja, das ist so vielleicht das Ende der Kette, vielleicht arbeite ich auch sozusagen an der falschen Stelle. Ja. Wir pathologisieren vielleicht, ja, vielleicht ist es eine Entwicklung, ja, ein Medienumbruch, wie wir ihn schon viele hatten. Also als zum Beispiel der Fernseher kam, gab es auch so eine kleine Debatte rund um das Thema Fernsehsucht. Hört man heute nicht mehr viel drum. Ich hatte neulich erst einen interessanten Artikel aus den 30ern gelesen. Da war eine Mutter mit ihrer Tochter zu einem Analytiker gegangen. Problem, die Tochter habe eine Lesesucht. Ja? Also man könnte jetzt sagen, okay, das ist vielleicht auch wieder nur sowas, was jetzt im Moment in der Zeit liegt. Wir pathologisieren, weil vielleicht eine große Generation, die älteren Generationen, noch das Ganze einfach nicht versteht. Wir haben ja hier einen Bereich, wo man ganz klar sagen kann, die Jugendlichen, jungen Erwachsenen sozialisieren eigentlich die Eltern. Also sonst war es immer so, die Eltern haben an die Hand genommen, in die neuen Lebensbereiche eingeführt und hier kehrt sich das Ganze um. Ganz klar, ich kenne es aus persönlichem Beispiel, also wenn der Internetanbieter mal wieder das Design verändert, der E-Mail-Anbieter das Design verändert, dann kriegt meine Mutter ein Problem damit, dann muss man ihr erklären, wo sie drücken muss. Sie merkt sich das irgendwie anders. Also man könnte so eine Hypothese aufstellen, im Grunde ein Jugendlicher, der damit groß wird, der nimmt das vielleicht ganz anderes wahr als jemand aus einer älteren Generation, der später da dran geht, der hat vielleicht eine ganz andere Systematik, wie er sich hier orientiert, wie er sich hier bewegt. Also ist das vielleicht die Entwicklung, wo es hingeht. Gut, wenn wir nur pathologisieren würden, dann würde das bedeuten, dass die Betroffenen, die wir seit dem Start des Beratungsprojektes in Kassel sehen, Kassel, muss man so wissen, 200.000 Einwohner plus die Landkreise, also eine mittelgroße Stadt, dass wir hier im Grunde eigentlich ja, vielleicht nur welche hätten, die irgendwas vielleicht viel machen und dann pathologisiert worden wären. Das ist nicht der Fall, weil wir inzwischen doch sehr genau schauen, was ist da los. Ja, wir schauen doch sehr genau, das heißt, wir haben im Grunde inzwischen erste Instrumente, die wir auch verwenden, die auch validiert sind, womit wir auch sagen können, naja, hier scheint es doch irgendwie um mehr zu gehen, hier scheint es vielleicht doch um ein größeres Problem zu gehen. Das Ganze hat sich stetig gesteigert. Die Deckelung liegt daran, dass wir im Grunde nicht mehr Kapazitäten haben. Also wir haben teilweise mehr Anfragen, das heißt manchmal auch richtig lange Wartezeit, bis man dann mal ein Erstgespräch bekommt. Wenn ich jetzt ich habe seit kurzem einen Kollegen, der mich unterstützt, aber ja, wenn wir dann noch mehr Stundenkapazitäten sehen, die Zahlen vielleicht noch ein bisschen anders aus. Wenn man mal springt, ich hatte Ihnen jetzt mal hier die Zahlen von Lost in Space aus Berlin mitgebracht. Da können Sie mal erkennen, Berlin, eine Millionenstadt, wie es dort aussieht. Also ein Projekt, was nur in dem Bereich berät und hier kann man doch erkennen, dass inzwischen der soll viele Betroffene auflaufen. Sie sehen auch, dass es hauptsächlich männliche Betroffene sind. Haben Sie dazu eine Idee, woran liegt es? Warum sind hier weniger Frauen? Ja?
Männer sind eher die Zocker.
Mhm. Ist es so, ich weiß nicht, würde Frauen das nicht so Spaß machen? Hm? Sie hätten so 50-50 erwartet?
Zumindest näher, wesentlich näher dran. Also vielleicht je nach der Kindstudie,
ja.
Ist ja auch das Verhalten wesentlich angenäherter als in dem Fall.
Mhm. Korrekt, ja, das nähert sich dort mehr an, ja.
Ich denke mal, die Spiele, die mehr Suchtpotenzial haben, die werden nicht von vorne gespielt.
Korrekt, also da haben wir ein Missverhältnis.
Ja.
Also wir könnten sozusagen vermuten, es gibt manche Spielformen, die eher Spielerbindung erzeugen, vielleicht daher auch ein höheres Suchtpotenzial haben als andere Spiele. Und es könnte vielleicht sein, dass bestimmte Spielformen eher von Männern präferiert werden und Frauen, die vielleicht ein Stückchen weniger spielen. Also ich weiß es jetzt bei dem Spiel World of Warcraft, was Ihnen bekannt ist, dass die Quote ungefähr 9:1 ist. Also 9 Männer, eine Frau. Und das ist zum Beispiel eins dieser Online-Rollenspiele, was relativ gut untersucht wurde, weil es einfach so stark verbreitet ist, Klammer war, es ändert sich gerade so ein bisschen, wo wir relativ viele Betroffene mit hatten. Genauso in Lost in Space. Also ich habe hier noch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Muss ich mal gerade schauen. Wir hatten mal ausgezählt bei der hohen Klientenzahl, womit kommen die? Was zocken die eigentlich, die meinen, von ein Problem zu haben oder wo sie nach dem Clearing auch herausstellt, dass da ein Problem vorhanden ist. Also bis 2010, ganz klar World of Warcraft noch an der Spitze, dann relativ viele Formen von Ego-Shootern. Du hattest ja gerade eins erwähnt mit Call of Duty. Da gibt es ja relativ viele andere Online-Rollenspiele. Dann kommen im Grunde mehr rein kommunikativ orientierte Anwendungen, Strategiespiele, Simulationen. Und hier haben wir zum Beispiel bei Simulationen dann auch eher Spiele, wo wieder Frauen vertreten sind oder stärker vertreten sind. Surf-and-News-Seiten, Pornografie tauchte dort auch auf. Das waren im Grunde die Bereiche, mit denen dort Betroffene aufliefen. Tja, es ist ganz klar, es gibt verschiedene Spieleplattformen. Wir haben primär noch mit dem PC zu tun. Das hat damit zu tun, der PC und Internet miteinander verbunden, auch wenn die Konsolen jetzt mehr ins Internet gehen können. Also wir haben dort auch einen Effekt, dass im Grunde Konsolen heute ja nicht mehr nur Spielekonsolen sind, sondern auch andere Anwendungen integrieren. Also so ein Effekt der Medienkonvergenz. Und irgendwann ist es vielleicht so, dann haben Sie wirklich dieses eine Gerät, was alles leisten kann, was auch in die Jackentasche passt, was dann vielleicht eingestöppelt an den großen Bildschirm oder Beamer oder sonst was und genauso die Leistung bringt, wie heute vielleicht große PCs. Deswegen auch komplexe Spiele drauf laufen können. Ja, und wenn man sich das anschaut, wie sich das Ganze entwickelt hat, ich weiß nicht, ich hatte ja gerade mal so ein bisschen nachgefragt, Sie hatten gesagt, Sie spielen gerne Retro-Games. Ja. Ich weiß nicht, erkennt das jemand hier noch? Das ist sozusagen oben links.
Ja? Indiana Jones.
Richtig, Indiana Jones, Fate of Atlantis, gut erkannt. Ja. Also so Mitte der 90er Jahre, ja. Im Grunde ein Adventure-Game. Ich würde sagen, 30 Stunden Spielspaß vielleicht, dann hatte man es durchgespielt, dann war das Rätsel um Atlantis gelöst. Sie konnten jederzeit speichern, aufhören, vielleicht die Woche mit den Eltern in den Skiurlaub fahren und weitermachen, kein Problem. In dem Moment, wo das Internet in die privaten Haushalte kam, wann war das? Wissen Sie das? Medien machen Schule. Wann kam das Internet? Grob. Ja. Also in die privaten Haushalte. Ich meine jetzt nicht, wann die erste Uni mit einer anderen Uni sich verkabelt hatte. Was schätzen Sie denn? Was schätzen Sie mal?
98?
Mhm. Zu spät? Ja, es war früher. 92 rum. Also wenn Sie sich... Nur da war es möglich. Ne? Also man kann jetzt sehen, wenn man sich die Medienumbrüche anschaut, ne? Also bis sozusagen das Internet auch wirklich in den privaten Haushalten angekommen war, 4 bis 6 Jahre ungefähr. Ne? Beim Fernsehen redet man noch von ungefähr von 20 Jahren. Ne? Also das heißt, das hat sich irre beschleunigt, ne? Exponentiell. Und in dem Moment, wo das Internet kam, ich rede jetzt nicht von dem Internet 92, ja, da konnten Sie vielleicht ein paar Expertenseiten anwählen und das war's, sondern ich rede von dem Internet, ja, was dann im Grunde an Fahrt aufgenommen hat, was nicht mehr das alte Modem war, was irgendwie lahm da rumpiept, sondern das Breitbandinternet. Ja. In dem Moment, wo das möglich war, konnten Sie bestimmte Spiele ganz anders spielen. Ja. Und das ist das entscheidende Moment, warum überhaupt nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene, die bei uns landen, ein Spielproblem entwickeln. Also wir haben gemerkt, in dem Moment, wo das Internet vorhanden ist, da haben Spiele auf einmal einen neuen Reiz. Haben Sie eine Idee, was der neue Reiz ist?
Ja?
Genau, also das soziale Spiel. Ja? Also ob Sie jetzt sozusagen wenn man nach diesen 4 Spielertypen von Bartle geht, ob sie ein Killer sind, ja, denen es hauptsächlich darum geht, sich mit anderen zu messen, in den Wettbewerb zu gehen, zu gucken, wer ist hier der Beste, wer steht auf der Rangliste höher. Oder ob sie ein Socializer sind, ja, denen es mehr interessiert, sozusagen Kommunikation zu betreiben. In World of Warcraft sind das die, die in der Hauptstadt stehen, ja, und ewig da im Grunde sich nicht groß bewegen. Ja. Und wenn man jetzt sehen könnte, was die alles schreiben, dann würden sie lauter Sprechblasen über denen nur sehen. Ja. Oder ob sie vielleicht der Achiever sind, der irgendwelche Erfolge jagt, ja, der alles sammeln muss, was in dem Spiel zu sammeln gibt. Oder der Explorer, der alles erkunden will. Also die liegen nicht in Reinform vor, aber das sind Nischtypen. All das funktioniert viel, viel besser in dem Moment, wenn sie online spielen. Spielwelten größer sind, sie sich mit anderen Spielern zusammentun können, ja, sie zusammen die Online-Welten entdecken können und im Grunde dort ganz andere Mechanismen der Spielerbindung greifen. Ja. Und das ist der Grund, warum 2004, 2005 rausgekommen World of Warcraft ein ganz erfolgreiches Spiel geworden ist, unter anderen Gründen. Online-Rollenspiele hatten wir vorher schon, Ultima Online, ich glaube 1996 war das schon, aber das ist das Spiel, was wirklich jahrelang im Grunde den Markt dominiert hat und jetzt ist es gerade so ein bisschen im Wandel. Inzwischen sind auch viele andere Publisher ja darauf aufgesprungen, haben viele andere Spiele in der Richtung publiziert bzw. herausgebracht und World of Warcraft muss gerade so ein bisschen um seine Vormachtstellung kämpfen. Ja, wenn man sich das so anguckt, was hat sich so in letzter Zeit entwickelt? Wir haben einen starken Zuwachs bei den Browser-Games. Ja, kennen Sie vielleicht auch ein paar. Ja, Farmville ist, denke ich, relativ bekannt. Ja, im Internet andere Browser-Games, da bin ich jetzt nicht so firm drin, da kommen ja ständig auch neue zu. Unheimlich viele Möglichkeiten. Ja. Ein Wandel, den wir gerade sehen, ist, dass relativ viele Spieler von World of Warcraft gerade zu League of Legends wechseln. Ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen das schon mal gehört? Das ist im Grunde ein Strategiespiel, aber auch mit dieser Online-Komponente, auch Sie in einem Team, ja, gegen ein anderes Team. Und im Moment, ja, man kann es vielleicht vergleichen mit so ein bisschen wie StarCraft oder Warcraft, ne? Die andere ja aber ein bisschen, mit noch mehr Möglichkeiten, die sie dort haben. Ja, World of Warcraft monatlich sozusagen finanziert. Im Grunde mussten sie dort ein Abonnement abschließen, ja, zwischen 11 bis 13 Euro zahlen. Und sie haben jetzt neue Spielformen, die funktionieren anders. Zum Beispiel Micropayment, das heißt, sie bezahlen vielleicht für kleine Spiel-Ingame-Items. Können Sie sich vorstellen, was ein Ingame-Item ist? Ja? Genau. Ja. Also wenn ich Sie zu Spielerherstellern hier machen würde und Sie würden von mir die Aufgabe kriegen, entwickeln Sie mir ein Spiel, was die Leute bindet. Ne? Wie wenn Sie ein gutes Produkt machen, das soll ja auch binden, dann würden Sie sich überlegen, wie kriegen wir das denn hin? Ne? Also Sie würden dafür sorgen, dass dem Spieler das Spiel erstmal Spaß macht. Das ist klar. Ne? Das schafft man, indem man im Grunde am Anfang relativ schnell belohnt. Ne? Also im Grunde, wenn Sie anfangen, Sie machen so die ersten Bewegungen in dem Spiel, dann haben Sie ruckzuck die ersten Erfolge. Bei Online-Rollenspielen sehen Sie das sehr toll. Die ersten Stufenaufstiege oder Level, die gehen relativ flott. Wenn Sie jetzt noch nie World of Warcraft gespielt hätten, ich würde es Ihnen hier aufbauen, mit meinetwegen ein bisschen Einführung, innerhalb ein paar Minuten hätten Sie es geschafft, von Level 1 auf Level 2 zu kommen. Von Level 84 auf Level 85 bräuchten Sie viele Tage. Außer Sie wären jetzt vielleicht ein Profispieler. Und genauso funktioniert es. Ne? Also easy to learn, but hard to master. In dem Moment, wenn Sie so ein bisschen investiert haben, Sie erste Erfolge gesammelt haben, also jedes Mal ein bisschen belohnt werden, dann entwickelt das Spiel ja für Sie vielleicht irgendwie auch eine Bedeutung. Sie wollen weiterkommen, Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Und irgendwann, gerade bei den Mikropayments, ist es dann so, naja, Sie wollen vielleicht ein Stückchen schneller weiterkommen, dann bezahlen Sie doch mal 3,99 € und Sie sammeln doppelt so viel Erfahrung. Und dann denkt man sich, ja 3,99 €, okay, zack, dann hat man das investiert. Wollen Sie das bessere Schwert? Sie können es jetzt mühsam sich erarbeiten, ne? Sie müssen 100 Drachen erschlagen und vielleicht ist es dabei, zahlen Sie 5,99 € und dann haben Sie das tolle Schwert. Das wäre auch eine Form, wie Mikropayment funktionieren kann. In der sagen, liegen lassen zu müssen, sofern es mit Spaß irgendwie auch noch verknüpft ist. Es mag was bei der Hausarbeit was anderes sein, selbst da greift das vielleicht, ne? Sind Sie auch froh, wenn Sie die fertig haben, aber gerade etwas, was Ihnen Freude macht, so halbfertig stehen zu lassen, ne? Da bezahlt man dann auch dafür, dass man es vielleicht weitermachen kann. Deswegen ist es sogar so, wenn man sich anschaut, also die Spielehersteller, die im Grunde erstmal kostenlose Spiele anbieten, ja, wo dann solche Mikropayments reingeben, die verdienen im Schnitt besser, als wenn sie im Grunde eine Monat-Abo-Gebühr verlangen würden. Hm?
Das Erste, was mir eingefallen ist, kann man sich solche Effekte denn nicht lernen, so zu machen.
Ja. Ja.
Da hat man so kleine Plaketten, ich glaube bei der Khan University oder so, da wurde es ja thematisiert, dass so kleine Zertifikate und Plaketten und so, so Items, die Motivation steigern. Macht man auch
Also Sie reden hier, wenn Sie jetzt sozusagen aus der Lernpsychologie schauen, von klassischen Verstärkern. Ja? Also Sie verstärken. Also das heißt, jeder Spielerhersteller guckt, wie kann er Sie denn am besten verstärken. Also bei Verstärkung ist eins ganz wichtig, sie muss unmittelbar folgen. Ja, es bringt nichts, wenn Sie was Tolles machen und einen Tag später kommt die Mutti an und gibt Ihnen irgendwas und sagt, na, hast du toll gemacht. Ja? Das können Computerspiele viel besser. Ja, die können das unmittelbar machen. Das heißt, Sie lösen eine schwierige Aufgabe, pling, ja, kommt ein Signal, visuell und mit Sound, und dann sehen Sie vielleicht den virtuellen Goldbetrag noch sozusagen in Ihr Säckel plumpsen. Ja. Dann sehen Sie vielleicht noch das ganz besondere Item, was auf einmal auftaucht, ne, wo Sie Monate schon hinterherjagen. Das ist richtige Verstärkung. Wenn Sie sozusagen eine Bedeutung zu dem Inhalt haben. Ja, und das ist was zum Beispiel Eltern in der Beratung erstmal schwer nachvollziehen können. Warum? Wieso macht das denn überhaupt Spaß? Ich weiß nicht, wenn Sie noch nicht gegamed haben, dann würde ich Ihnen raten, probieren Sie es mal aus. Und Sie werden ja auch Spielgenres finden, die Ihnen Freude machen. Ja? Also wenn Sie mit Fantasy nichts anfangen können, dann lässt Sie World of Warcraft vielleicht kalt. Ja? Sie mögen es vielleicht realistischer. Ja? Dann können Sie sozusagen in Spielen reinkommen, die spielen in der heutigen Zeit. Ja? Sie können Spiele finden, ja, die ganz anders aufgebaut sind. Meinetwegen die Sims, ne, Simulationen, wo Sie die Familie im Grunde aufbauen und die Berufe ausüben lassen. Ja. Sie können Autorennen fahren, Sie können Sportsimulationen spielen. Aber all diese Spiele sind heute im Grunde ausgelegt, also es werden fast keine Spiele mehr hergestellt, die nicht eine Online-Komponente haben und die nicht auch irgendeine Form haben, wie sozusagen breit gefächert belohnt wird. Ja. Zum Beispiel intermittierend belohnt wird, intermittierend verstärkt. Das heißt, Sie sind mit Ihrer Clique unterwegs, online unterwegs, 10 Mann, die brauchen Sie meinetwegen in dem Spiel, um die schwierige Aufgabe zu erledigen. Die schwierige Aufgabe ist ein Drache, den es zu erlegen gilt. Sie haben sich jetzt 5 Stunden durch Horden von Monster gekämpft und stehen jetzt vor dem Drachen. Und wenn Sie diesen Drachen erschlagen, ist es zu einer Prozentchance von meinetwegen 3,5%, ja, ein Schwert sagenhafter als Excalibur drin, das Ihr Krieger unbedingt braucht. Ja? So, das heißt, Sie erschlagen den Drachen, Mist, jetzt war der Stab für den Magier drin. Sie rennen nächste Woche nochmal mit ihrer Truppe rein. Wieder 5 Stunden sich sozusagen durchkämpfen und wieder vor dem Drachen. Und schon wieder ist was anderes drin. Aber irgendwann ist vielleicht ihr heißgeliebtes Schwert drin. Das heißt, sie haben inzwischen vielleicht 50 Mal diesen Drachen besiegt. Ja? Sie können die Monster vorher nicht mehr sehen, sie können den Drachen nicht mehr sehen. Ja? Aber sie wollen noch diesen Gegenstand haben. Und aus Game-Designer-Hersicht ist, oder Spielehersteller-Sicht ist das ja sehr günstig, das so zu machen, weil sie müssen so keine neuen Inhalte programmieren. Ja, sonst müssten sie ja ständig neue Inhalte nachliefern. So können sie Inhalte eigentlich ständig wieder auflegen, weil die Leute vielleicht noch irgendetwas hinterherjagen, wofür sie Stunden investieren, ja, um im Grunde das noch zu bekommen. Das heißt, wenn sie eine Bindung zu dem Spiel aufgebaut haben, und das ist das, was mir Klienten wieder berichten, dann ist es eigentlich so, dass das Spiel sie vielleicht schon ankotzt, ja, sie aber im Grunde dort noch Dinge hinterherjagen, die sie noch brauchen. Ja. Also am Anfang ist sozusagen die Herausforderung relativ niedrig und die Schaffbarkeit relativ hoch in so einem Spiel. Und wenn sie gegen Ende kommen, dann ist die Herausforderung sozusagen recht hoch und die Schaffbarkeit recht niedrig, aber sie investieren unheimlich viel, um noch marginale Verbesserungen zu erreichen. Ja. Das war jetzt nur ein Beispiel, wie die Verstärker, wir haben jetzt ja nur über die Verstärker gesprochen, also wie Belohner in so einem Spiel funktionieren können. Jetzt haben sie aber sozusagen Belohner auf verschiedenen Ebenen. Das war jetzt sozusagen eine Spielmechanik, die sie belohnt. Wenn ich mir jetzt angucke, was mir Klienten berichten, dann haben sie eine ganz starke Belohnung auf der sozialen Ebene. Sie kriegen dort Bindung, Gruppen. Prozesse passieren dort. Ja. Sie kämpfen ja nicht alleine gegen den Drachen, sondern sie brauchen vielleicht 9 andere Leute oder 24 andere Leute, um erfolgreich zu sein. Ja? Und egal, ob sie jetzt ein Online-Rollenspiel nehmen oder League of Legends oder meinetwegen sogar auch eine Sportsimulation, die online stattfindet. Ja? Sie kommen dort mit den Leuten vielleicht in Kontakt, es entstehen Gilden, es entstehen Bündnisse, Clans und sie verbringen mit den Leuten viel Zeit. Ja, man ist mit Kopfhörer und Mikrofon miteinander verbunden und man wächst sozusagen in eine virtuelle Gemeinschaft rein. Also ein Patienten, den wir gerade stationär behandeln, sagte, real habe ich keine Freunde mehr. Ja, aber da sind meine Freunde. Ganz klar. Der weiß, dass er die Freunde nur so lange hat, solange er dort auch sozusagen präsent ist. Wie soll der denn bitteschön eine Motivation entwickeln, auf das Spiel zu verzichten? Ja? Wenn das bedeutet, ich schneide mir im Grunde meine Freunde ab, mit denen ich dort Kontakt habe. Das Spiel bietet mir klare, verlässliche Regeln und Strukturen. Also wenn Sie sich jetzt einen Jugendlichen, einen jungen Erwachsenen vorstellen, Pubertät, Adoleszenz, das ist ja eine Phase, wo Sie nach Regeln und Strukturen suchen. Ja? Und jetzt finden Sie das, weil so ein Spiel gibt ihnen relativ klar vor, was sie zu tun haben. Also sie wissen, okay, die Aufgaben sind noch offen, so und so funktioniert, so und so ist die Mechanik. Wenn irgendwie sie scheitern, sie können im Grunde das Ganze nochmal starten. Scheitern ist revidierbar. In der Realität, wenn sie jetzt hier durch eine Prüfung gesemmelt sind im Studium, dann kriegen sie vielleicht noch einen zweiten Versuch, ja, aber sie können nicht sozusagen abbrechen, neu laden klicken. Das funktioniert nicht. Das heißt, sie werden im Grunde dort an die Spiele gebunden. Es werden Bedürfnisse befriedigt. Sie sind ständig verfügbar. Sie sind entkoppelt von Raum und Zeit. Wir haben heute persistente Spielwelten. Persistente Spielwelten heißt, die laufen eigentlich 24 Stunden am Tag. Das ist der Unterschied hier. Sie hatten ja so schön gesagt, Indiana Jones. Sie haben es ausgemacht, das Spiel hat auf Sie gewartet. Heute, wenn Sie das Spiel ausmachen, naja, dann verschwindet vielleicht Ihre Figur. Manche Spiele gibt es auch, die verschwindet nicht mal. Es gibt manche Browser-Games, da müssen Sie ja ständig Klicks setzen, weil wenn Sie das nicht machen, verpassen Sie vielleicht was. Im schlimmsten Fall wird Ihre Flotte vielleicht kaputt gemacht oder Ähnliches. Das heißt, da gibt Ihnen das Spiel auch noch die Takt vor. Das ist im Grunde das Neue. Sie können dort im Grunde mit einer Identität unterwegs sein, wo Sie vielleicht einen Teil nur von sich preisgeben. Also Sie haben ja immer die Barriere Bildschirm dazwischen, die Sie auch ein Stückchen schützt. Auffällig ist bei den Klienten und Patienten, die wir haben, die Komorbiditätsrate, also welche Erkrankungen gehen denn mit einem Störungsbild Computersucht einher, das ist Komorbidität. Ganz klar soziale Ängstlichkeit und depressive Störung. Soziale Ängstlichkeit, also wenn Sie sich vorstellen, jemand, der sozial ängstlich ist, also ich, wenn ich jetzt sozusagen hier vor Ihnen stehe, das wäre für mich gerade Horror. Ich müsste Ihnen was erzählen, Sie gucken mich alle an. Ja? Also ich würde merken, wie mein Herz rast, ja? Wie mir der Schweiß vielleicht nur so tropft und In dem Moment würde ich ihre Blicke so interpretieren, dass sie mir alle nur Böses wollen und das gerade ganz grässlich finden, was ich erzähle, ja, und mich ganz elend fühlen würde. In dem Moment, wenn sie mir die Möglichkeit gäben, ist ja fast schon gegeben, dass ich sozusagen das, was ich ihnen zu erzählen habe, jetzt nur in eine Kamera spreche, sie gucken mich dabei nicht an, ja, und ich sehe ihre Gesichter nicht, da wäre es ein Stück leichter. In dem Moment, wo ich nur mit meinem Avatar ihnen das erzählen würde, also sie mich als Person nicht sehen würden, wäre es noch ein Stückchen leichter. Das heißt, ich habe relativ viele soziale, ängstliche Leute dort, die die Barriere Bildschirm nutzen, um trotzdem Kontakt haben zu können. Und das für die im Grunde ein Element ist, um überhaupt teilhaben zu können. Weil bisher haben sie ja sowas sonst vermieden. Sie erleben dort auch das Gefühl, kompetent zu sein. Dadurch, dass die Spiele relativ klar aufgebaut sind, sie an die Hand genommen werden, ja, haben sie dort ein Kompetenzerleben, das Frustrationsrisiko ist gering und sie können gerade in der Adoleszenz oder in der Pubertät belastende Entwicklungsaufgaben vermeiden. Okay. Ein Beispiel, woran ich das nochmal festmachen will, wie wir da differenzieren müssen, ist zum Beispiel der Flow. Der Flow, ich weiß nicht, ist der Ihnen ein Begriff? Was ist der Flow? Das hat man eigentlich bei Arbeitsprozessen untersucht. Das ist zum Beispiel ein Zustand des Fließens, des in einer Tätigkeit aufgehen, der besonders gut beim Computerspiel gelingt. Sie werden optimal beansprucht, die Anforderungen entsprechen ihren subjektiv empfundenen Fähigkeiten. Die Konzentration erfolgt wie von selbst, der Sinn wird nicht hinterfragt, das System gibt Ihnen eine unmittelbare Rückmeldung, Ihr Zeiterleben wird ausgeschaltet, Sie bewegen sich dort auf einer Geraden zwischen Herausforderung und Schaffbarkeit und sie verschmelzen mit der Tätigkeit. Immersionserleben, Eintauchen erleben und sie verlieren vielleicht so das Bewusstsein über sich. So, das ist etwas, was man im Computerspiel relativ gut hinkriegen kann, sofern sie im Grunde eine Spielaffinität haben und das ihnen Freude bereitet. Aber auch im Grunde bei den Workshops, wo wir mit Lehrern gearbeitet haben, die vielleicht erstmal keine Spielaffinität haben, kriegen sie das hin. Wenn die an die Hand genommen werden, ja, ich mache das manchmal mit Studenten, ja, die dann im Grunde die Lehrpersonen auch erstmal an die Hand nehmen und dann einführen. Ja, und ein Beispiel hatten wir, das war nicht Call of Duty, oder ich glaube, es war sogar Call of Duty, Call of Duty 2, eine Lehrerin, die sagte, ich spiele das nicht aus ethischen Gründen, ja, das ist so ein Shooter-Spiel. Und dann hatte sie jemand an die Hand genommen und nach 2 Stunden, als wir zur Reflexionsrunde zusammenkommen wollten, ging so eine halbe Hand hoch, Moment, ich will das Level noch schaffen. Ja? Das heißt, die war auch in den Flow gekommen. Und hatte auch gemerkt, dass sich die Wahrnehmung verändert. In diesem Zustand kommt vielleicht die Mutter gerade ins Jugendzimmer, ja? Also der 16-Jährige gerade richtig im Flow drin und will jetzt sich mit ihm mal unterhalten, was er jetzt eigentlich noch alles im Haushalt zu machen hat, weil er das hat er ja wochenlang liegen lassen. So, die Mutter stört. Zwar richtig. Ja? Das heißt, der wird nur halb geantwortet. Ja? In dem Moment wird irgendwie versucht, dass sie schnell rauskommt. Die ist doch überzeugt, dass der süchtig ist. In dem Moment. Aber Flow hat noch nichts mit Sucht zu tun. Das ist einfach nur ein Zustand, der jetzt erstmal hoch belohnt ist. Anderes Beispiel, wie solche Situationen schnell eskalieren können. Mutter hat in dem Moment irgendwie gesagt, das kann nicht sein, schon wieder sitzt er nur ständig dran, ja? Ist ja nicht mal ansprechbar, ich ziehe mal den Stecker. Ja? Also, der ist gerade mit 9 anderen Leuten an dem Drachen. Nehmen Sie nochmal das Beispiel von vorhin. Im Grunde 5 Stunden sich jetzt durch Monster gekämpft, um vor dem Drachen zu stehen. Erinnern Sie sich dran, in dem Drachen ist zu einer bestimmten Prozentchance gerade der Gegenstand, den er braucht. Sie haben gerade den Drachen vielleicht besiegt und wollen gerade gucken, ob die Beute drin ist. Und jetzt wurde gerade der Stecker gezogen. Ja? Können Sie sich vorstellen, was da passiert? Ja? Das wäre so, als wären Sie meinetwegen im Fußballverein. Sie spielen gerade sozusagen um die Meisterschaft. Ja, wer sozusagen auf Tabelle vielleicht Platz 1 ist, 84. Spielminute, entscheidende Spielszene und jemand zieht sie vom Platz und sagt, so, jetzt wird aber zusammen Abend gegessen. Ja? Also so ungefähr läuft das manchmal ab, weil im Grunde nicht drüber kommuniziert wird und Eltern auch nicht klar ist, welche Bedeutung hat das und wo ist derjenige dort. Ist jetzt ja vollkommen klar, dass Eltern nicht erlauben müssen, im Grunde du darfst jetzt 7 Tage die Woche Drachen verprügeln. Ja, muss nicht mehr zum Abendessen gehen, weil wir wissen ja, ne, das ist wichtig, sondern da muss drüber kommuniziert werden. Ja, dann kann man vielleicht auch zu einer Regel kommen, naja, du kannst dir überlegen, 2-mal in der Woche ist das in Ordnung, ja, und da kriegst du auch dieses Zeitfenster, aber guck mal, mit welchem Budget das funktioniert. Ja, also das ist etwas, wo wir gucken müssen, dass Kommunikation wieder in Gang kommt. Also, wenn ich das nochmal zusammenfasse, ich hatte Ihnen jetzt eben einfach mal so ein paar Dinge aus den Spielwelten erzählt. Ich hatte Ihnen so ein bisschen berichtet, was sich entwickelt hat. Ich hatte Ihnen versucht, so eine Idee davon zu geben, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt nochmal drauf zu kommen, was ist denn eigentlich sozusagen an dem Thema Computersucht dran? Wie viel hat das Ganze denn mit Sucht zu tun? Also unsere Beratung, in der Beratung geht es ja los, hat erstmal damit zu tun, ich hatte das vorhin ja schon angedeutet, dass wir einfach unterschiedliche Nutzungsmuster der Generationen haben. Ganz klar. Und es ist auch klar, dass Ängste und Unsicherheiten und Vorurteile bei nicht oder wenig Nutzern vorhanden sind. Klar, worauf ist man denn angewiesen als Elternteil, der selbst nicht spielt? Auf Medienberichte. In den letzten 2 Jahren war es ja so, dass oft davor gewarnt wurde oder oft auch so der Eindruck entstand, das ist gefährlich. Davon kann man abhängig werden, davon kann man gewalttätig werden. Also im Grunde die Sorge erstmal auch geschürt wurde. Wir haben die Digital Natives und die Digital Immigrants. Wir haben Scheren im Kopf. Also wenn ich mal ein bisschen provoziere in der Beratung, frage ich zum Beispiel mal, wie ist denn das? Was ist für Sie das wertvollere Hobby? Die Mitgliedschaft im Fußballverein oder die Mitgliedschaft im Counter-Strike-Clan? Können Sie sich selbst mal so kurz überlegen, was ist das wertvollere Hobby? Antwort ist, wenn Sie das in der Balance machen, ist beides gleich wertvoll. Sie haben im Grunde bei beiden Ihre Mannschaft. Sie haben bestimmte Dinge, die gefördert werden. Bei dem einen Hobby, klar, ist Ihr Körper dabei. Sie sind sportlich aktiv, aber bei dem anderen haben Sie wiederum andere Qualitäten. Sie würden ja auch nicht jedes Hobby sozusagen als wertlos erklären, nur weil nicht Bewegung dabei ist. Also derjenige, der vielleicht sich zum Schachclub trifft, kann ja durchaus auch ein wertvolles Hobby sein. Also das ist so ein Punkt, wo man mal gucken kann, welche Scheren haben wir denn dort im Kopf. In der Beratung ist es so, dass ich sagen würde, ungefähr 75% der Leute, die zu uns kommen, der Familien, gerade Pubertät, also gerade in dem Alter, wenn es da um den 15-, 16-, 17-Jährigen geht, da geht es nicht darum, dass jemand pathologisch die Medien nutzt, sondern dass es da einen heftigen Familienkonflikt gibt. Jemand nutzt vielleicht missbräuchlich, aber es ist noch lange keine Sucht, es ist noch lange nicht pathologisch, aber es ist ein Riesenkonflikt rund um das Thema gestanden. Und das ist ja auch in dem Alter nicht verwunderlich. Pubertät, Adoleszenz, es ist normal, dass es da ein Risikoverhalten gibt. Also wenn Sie sich mal an die Zeit zurückerinnern, was haben Sie so gemacht? Ja? Wie oft waren Sie betrunken? Einfach spontan. Ja? Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja? Also bei der missbräuchlichen Nutzung, meinetwegen, ich habe schon Schulfehltage gehabt. Andere Hobbys sind irgendwie ganz viel schon weggefallen. Freunde total vernachlässigt. Große Konflikte. Ich kann mein Verhalten aber relativ schnell ändern. Da kommt vielleicht die erste Freundin, weil es noch so einen Anker in der Realität gibt und von heute auf morgen ist das Spiel uninteressant. Das heißt, im Grunde, ich habe keine psychischen Entzugserscheinungen, wenn ich das mache. Also ich kann mein Verhalten relativ schnell ändern, ohne dass es mir sonderlich schwerfällt. Und das ist wieder etwas, was wir auch sogar in der Station häufig erleben. Dass erstmal was ganz dramatisch wirkt, jemand sogar auch stationär aufgenommen wurde und dann auf Station sich überhaupt keine Probleme bereitet, im Grunde darauf zu verzichten. Das ist ein guter Hinweis, stopp, das Ganze war da vielleicht doch mehr Symptom und es geht eigentlich nochmal um was anderes. Wir haben aber einen Teil, wo es ganz klar um eine pathologische Nutzung geht. Und das wollte ich Ihnen jetzt nochmal zeigen, was da eigentlich Sache ist. Wenn man sich mal anguckt, wir haben in den letzten Jahren, als ich vor einem Jahr hier war, hatte ich das noch ein bisschen kontroverser diskutiert, hatten wir einen Diskurs darum, ob im Grunde Computer- oder Internetsucht eine Verhaltenssucht ist. Also was ist überhaupt eine Verhaltenssucht? Verhaltenssucht heißt, Sie üben ein Verhalten aus, was irgendwie suchtartig wird. Wir kennen eigentlich nur stoffgebundene Süchte. Das heißt, im Grunde der Alkoholiker zum Beispiel, der fügt sich ja einen Stoff zu. Und das führt dann vielleicht langfristig zu der Suchterkrankung. Oder der THC-Konsument, der führt sich ja auch einen Stoff zu. Bei der Verhaltenssucht geht es um eine Verhaltensweise, die irgendwie suchtartig wird. So kann man zwischen stoffgebundenen und stoffungebundenen Süchten differenzieren. Eine Sucht in dem Sinne, die seit längerem anerkannt ist, ist das pathologische Glücksspiel. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört. Es ist im ICD, also in dem Diagnosekriterium, nach dem wir arbeiten, enthalten. ICD-10, F63, pathologisches Spielen. Das ist auch eine Verhaltensweise. Das sind im Grunde die bei uns auch in der Beratungsstelle landen, die vielleicht Haus und Hof im Casino, am einarmigen Banditen oder sonst wo verzockt haben. Auch aufgrund eines Verhaltens, wo auch belohnt und verstärkt wurde. Zum Beispiel, da wird ganz extrem auch mit intermittierender Verstärkung gearbeitet. Der einarmige Bandit ist im Grunde so ein Gerät, was so funktioniert. Sie schmeißen was rein und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kommt ein dicker Gewinn raus. Das ist nichts anderes, was die Game Designer in bestimmten Spielelementen auch implementiert haben, weil wir da einfach ganz heftig drauf abfahren. Wir haben hier Kriterien rausgefunden, wo wir sagen, wir richten uns nicht nach der Stundenzahl. Warum ist die Stundenzahl ein schlechtes Kriterium, um festzustellen, ob jemand vielleicht eine Verhaltenssucht im Sinne einer Computer- oder Internetsucht entwickelt hat? Was würden Sie vermuten, warum das ein schlechtes Kriterium ist? Ja? Ja.
Ja, beziehungsweise, ich weiß nicht, wenn ich eine feste Stundenzahl habe, dann habe ich ja eine gewisse Eingrenzung gemacht. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt jeden Tag zwei Stunden für die Uni was machen, dann ist es ja irgendwie noch kontrolliert.
Okay, dann hätten Sie es in der Kontrolle. Ich meine jetzt, die Stundenzahl ist ja angelegt, also dass wir sagen würden, ne, alle, die jetzt über 6,5 Stunden Computerspiele täglich spielen, eindeutig ein Suchtproblem. So war es gemeint mit der festen Stundenzahl. Ja? Und das ist problematisch, ne? Also wenn ich jetzt an einer reinen PC-Zeit festmachen würde, Sie hätten meinetwegen einen Job im Büro und Sie würden 8 Stunden am PC arbeiten. Ne? Also das ist ein bisschen zugespitzt, ne? Aber dann würde ich Ihnen Unrecht tun, weil Sie sitzen nicht an einer Tätigkeit, wo ich mal von ausgehe, dass Sie jetzt im Dopaminrausch sind. Ja, wenn Sie dort sozusagen Ihre Büroarbeit am PC erledigen. Also wir müssen genauer schauen, okay, wenn der Einzelne vielleicht dort was lang macht, ja, wie sieht das mit der Belohnung aus? Und wir schauen im Grunde danach, macht er das Ganze noch irgendwie in der Balance? Also das heißt, finden noch andere Tätigkeiten statt, ja, die vielleicht auch eine Belohnerqualität haben, die auch zur Stimmungsregulation dienen, ja? Wie das Spielen durchaus ja auch, so wie andere Hobbys auch. Also wenn Sie eine Runde Sport machen, dient das ja auch Ihrer Stimmungsregulation. Sie kommen vielleicht heute genervt hier aus der Vorlesung, ja, wieder ein langer Tag gehabt, ja, Ihnen steht es irgendwie bis hier. Sie gehen eine Runde ins Fitnessstudio und danach geht es irgendwie besser. Dann haben Sie vielleicht mit dem Sport Ihre Stimmung reguliert. Genauso hier auch. Und wenn Sie hier mehrere Möglichkeiten haben, dann können Sie in der Balance bleiben, dann stehen Sie auf mehreren Beinen. Bei den Leuten, wo wir merken, also mir ist langweilig, spiele ich PC. Ich habe Stress mit meinetwegen meinen Eltern in der Schule, spiele ich PC. Mir geht es vielleicht nicht gut, spiele ich PC. Also egal was ist, sozusagen die Lösungsstrategie ist, ich spiele PC, dann wäre die Balance dort im Grunde aus den Fugen geraten. Es findet so eine Einengung des Denkens und Verhaltens statt. Da haben Sie vielleicht den Schüler später mal, ich glaube, Sie werden ja Lehrer, ne? Und der sitzt vielleicht auf der Schulbank, aber im Kopf ist er eigentlich schon längst wieder in einem Spiel, beschäftigt sich mit Spielinhalten, weil in dem Moment, wenn ich mich mit Spielinhalten beschäftige, ist es vielleicht schon auch eine Form von der Stimulation, habe ich auch schon sozusagen meine kleine Dopaminausschüttung, allem spannender, als sozusagen Ihnen zu folgen. Also ich bin gedanklich eigentlich ständig in virtuellen Welten unterwegs, weil das weitaus angenehmer ist, als sozusagen in der Realität sich zu verhaften. Wenn Dinge schief laufen, dann hat es nichts mit mir zu tun. So eine kognitive Verzerrung. Also wenn ich merke, ich übertreibe etwas vollkommen, dann müsste ich mich ja irgendwann damit auseinandersetzen, was mache ich denn eigentlich? Also ich hatte gerade so ein Beispiel von einem 19-Jährigen letzten Endes, der felsenfest davon überzeugt ist, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich zu Hause wohne, meine Mutter mir das Essen sozusagen ins Zimmer bringt, die Internetleitung stellt, ich das Dach über dem Kopf habe und ich jetzt erstmal nichts mache, weil das steht mir zu, weil im Grunde muss ich ja erstmal nichts machen. Das ist in Ordnung und ich verstehe überhaupt nicht, warum die sich aufregt. Also der hat sich eine Welt gebaut, wo sein Verhalten vollkommen in Ordnung ist, sodass er sich mit den Anteilen, wenn es irgendwie Konflikte gibt, wenn es was schiefläuft, sich überhaupt nicht auseinandersetzen muss, weil die landen nicht bei ihm, die kann er immer wunderbar sozusagen auf seine Mutter abwälzen an der Stelle. Das ist mit kognitiver Verzerrung gemeint. Letzten Endes wollen wir ja alle sozusagen ein halbwegs positives Bild von uns behalten. Und wenn irgendwas schiefläuft und wir können das externalisieren, also nicht an uns festmachen, geht es uns ja meistens kurzfristig erstmal besser. Also das ist sozusagen das, was dahinter steckt. Verlangen, relativ klar. Dysfunktionale Regulation von Affektenantrieb, das war das, was ich eben meinte. Also jemand, der das eigentlich primär nur noch zur Stimmungsregulation einsetzt und da im Grunde keine anderen Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien mehr hat. Das ist was, was wir auf Station dann auch wieder erleben. Also wenn es Situationen von Stress und Anspannung gibt, jemand geht es nicht gut, dem fehlen die Strategien, im Grunde das zu managen. Der kommt da nicht runter. Kontrollverlust ist ein ganz typisches Suchtkriterium. Das heißt, ich verliere die Kontrolle. Ich habe vielleicht noch die Einbildung, ich kann es kontrollieren. Das testen wir in der Beratung und Behandlung mal ganz gut. In der ambulanten Beratung oder Behandlung bedeutet das, mach mal den medienfreien Tag. Einfach mal so als ein Experiment. Ich weiß nicht, das können Sie auch mal als ein Experiment machen. Mal gucken, wie es Ihnen dabei geht. Weil der zweite Auftrag ist dabei, führen Sie mal ein Gefühlsprotokoll. Gucken Sie mal, was so passiert. Ja, das heißt auch mal ohne Telefon. Also, wir fassen es hier manchmal enger. Das kann heißen, zum Beispiel der computerspielfreie Tag. Verzichte mal einen Tag sozusagen auf Spielelement und guck mal, wie es geht. Und jemand, der sozusagen es nicht hinkriegt, der kann, also der es nicht kontrollieren kann, der fängt dann an einem bestimmten Punkt an zu scheitern. Irgendwie sucht er sich dann doch irgendwas anderes. Oder er sitzt vielleicht exzessiv vorm Fernseher oder legt sich vielleicht um 15 Uhr schlafen, weil er nichts mehr mit sich anfangen kann in dem Moment. Gut. Toleranzentwicklung auch so ein Suchtkriterium. Toleranzentwicklung heißt eigentlich nichts anderes, als dass Sie irgendwann von einer Sache immer mehr brauchen. Ihr Körper hat sich daran gewöhnt und Sie brauchen immer mehr, um sozusagen noch dasselbe Wohlfühlniveau zu erreichen. So wie Entzugserscheinung. Entzugserscheinung hier, weil wir ja im Grunde eine stoffungebundene Sucht haben, rein psychisch, keine körperlichen Entzugserscheinungen. Dem Körper fehlt ja nicht eine Substanz. Aber psychische Entzugserscheinungen können wir auf der Station beobachten. Und das sieht teilweise recht heftig aus. Also bei den Leuten, wo es sich über Jahre entwickelt hat, sieht das aus, in dem Moment, wenn ich auf Station lande, es wird abgeschnitten, der Mediencut kommt, Stimmung kann nicht mehr reguliert werden, die kippen richtig in ein Loch, also manche liegen nur noch im Bett, manche laufen nur noch auf und ab. Am Anfang, als wir das noch nicht einschätzen konnten, hatten wir einen Jungen, der stand irgendwann an der Wand und hat sich nur noch die Hände blutig geschlagen, weil er das nicht mehr aushalten konnte. Also wo das Ganze im Grunde, das ganze Gefüge durcheinander geraten ist und wir auch medikamentös gegensteuern mussten, im Grunde die in den ersten Wochen erstmal zu stabilisieren. Das geht dann relativ schnell, das ist das Positive. Das dauert nicht so lange, sondern die können sich dann relativ schnell fangen. Aber, und das ist jetzt das Spannende, es dauert relativ lange, bis ihnen andere Tätigkeiten wieder Freude machen. Und das ist jetzt das eigentliche Plädoyer, warum ich diesen Diskurs vorhin ausgespart habe, ob Computer-Internet-Sucht überhaupt eine Sucht ist. Wir wissen inzwischen aus den Untersuchungen relativ klar, dass dieselben Zentren involviert sind wie bei stoffgebundenen Suchterkrankungen. Wir wissen, dass sozusagen das dopaminerge System ganz stark involviert ist. Das ist sozusagen ein System, was für Belohnungserleben ganz wichtig ist. Also immer wenn Ihnen irgendetwas Spaß macht, dann hat das sozusagen was mit diesem System zu tun. Dieses System hat man zufällig gefunden in den 50er Jahren, ich glaube über ein Rattenexperiment, man wollte eigentlich ein anderes Zentrum finden, man hat daneben gepiekst, man hatte eine Elektrode dort eingepflanzt und die konnten sich sozusagen einen Stromimpuls verpassen und dann wurde durch Zufall dieses Zentrum stimuliert. Haben Sie eine Ahnung, was diese Ratten, die diese Elektrode im Kopf hatten und die den Knopf drücken konnten, also dieses Zentrum stimulieren konnten, was die gemacht haben? Die ganze Zeit drauf. Wie lange? Richtig. Bis sie verhungert und verdurstet waren. Nichts anderes zählte mehr für die. Also der Computerspieler kann jetzt nicht direkt sozusagen sein Zentrum stimulieren, bis er verhungert und verdurstet ist. Auch wenn in der Presse das ab und zu mal auftaucht, dass das irgendwo wieder passiert sein soll. Aber dieses Zentrum ist ein ganz mächtiges Zentrum und wir wissen inzwischen, dass sich das verändert. Also eine psychische Erkrankung inzwischen, weil die bildgebenden Verfahren ja soweit sind, kann man im Grunde erkennen, was sich auch hirnstrukturell verändert. Also vor 20 Jahren war man ja noch im Grunde der Auffassung, dass unser Gehirn einmal gewachsen, ja, so bleibt, die Zellen sterben vielleicht noch ab. Heute wissen wir, dass das ein ganz flexibles Organ ist. Ja, das heißt, jemand, der hier ein Verhalten exzessiv bis pathologisch ausführt, da verändert sich das, ja, auch dieses Belohnungssystem. Und wir haben im Grunde gesehen, auf der Station, was das heißt. Das heißt nämlich, dass jemand, der im Grunde nur noch dort Belohnung erlebt hat, erstmal bei nichts anderem Belohnung erlebt. Das heißt, die Patienten laufen teilweise im Stationsprogramm wie Zombies mit erstmal und nichts anderes macht ihnen Freude. Und das dauert, bis sie sozusagen überhaupt Freude bei anderen Aktivitäten und Tätigkeiten wieder spüren können. Und das macht es manchmal auch schwer in der Behandlung. Also ein Kernelement der Behandlung, wenn es wirklich um eine Pathologie hierbei geht, ist ganz zentral der Aktivitätsaufbau. Also jemand, der vielleicht jahrelang nichts anderes mehr gemacht hat, im Grunde, wenn der jetzt einfach aufhören würde, auf den wartet nichts. Sozialen Kontakte nicht mehr vorhanden. Job gibt's nicht. Familie hat sich vielleicht schon abgewandt. Der sitzt in seiner Bude und mehr ist nicht. Also da, wenn ich jetzt mal ein bisschen provokant sage, ich weiß nicht, ob Sie den Film Matrix kennen. Also der entscheidet sich für eine Pille und was wartet da für eine Realität auf ihn? Ja? Der würde lieber in der Matrix bleiben in dem Moment. Ja? Das heißt, dieser Aktivitätsaufbau und zu gucken, wie da mühsam auch wieder Dinge reinkommen können und dass die auch Freude machen können, das dauert teilweise relativ lang und ist richtig viel Arbeit. Da braucht es erstmal ganz viel Struktur von außen, dass auch wieder eine innere Struktur entwickelt werden kann. Also bei den ambulanten Geschichten haben wir gemerkt, dass wir da teilweise Leute im Kontakt haben. Das dauert dann auch mal 1,5 bis 2 Jahre, bis sie dann im Grunde auch wirklich wieder im Leben angekommen sind. Und stationär haben wir gemerkt, da habe ich ja jetzt primär mit Kindern und Jugendlichen zu tun, also bis zum Alter von 19, dass wir eigentlich ganz oft eine Folgemaßnahme nach einer stationären Therapie schalten müssen. Eine Folgemaßnahme, also das heißt ganz oft stationäre Jugendhilfe. Das heißt, es geht erstmal in der Wohngruppe vielleicht, über eine enge Einbindung, über einen intensiven Rahmen, dass auch wieder in ein Leben kommen möglich ist. Es ist viel auf der Strecke geblieben. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel noch mitgebracht, gar nicht so weit von hier. Die Mainzer, Ambulanz Spielsucht, die haben das seit einigen Jahren doch sehr stark untersucht. Also das Phänomen der Verhaltenssucht, gerade auch der Computerspielsucht. Und im Grunde hier haben wir dann im Grunde mal Ableitung, also sozusagen EEG ist Ihnen vielleicht ein Begriff, ne? Die Elektroden, die sozusagen auf den Kopf geklebt werden, wo man Hirnströme ableiten kann. Und die haben jetzt so Reizexperimente gemacht. Ich will es jetzt nicht in der Tiefe erklären, nur ganz spannend zu sehen, dass man sieht, dass im Grunde ja exzessive Spieler anders reagieren, dass man das auch messen kann. Also ich habe, also beziehungsweise den Spielern werden verschiedene Stimuli dargeboten. Wenn ich Ihnen hier eine Kommode zeige, würde ich mal vermuten, passiert in Ihrem Gehirn jetzt nicht irgendwas Besonderes, ist ein neutraler Stimulus. So, diejenigen unter Ihnen, die vielleicht ein Alkoholproblem haben, die würden hierauf anders reagieren, als die, die keins haben. Auf Sex würden Sie, glaube ich, alle reagieren. Ja? Könnte man annehmen. Auf Schmerz auch. Das ist ein Zahnarzt, der hier. Stellen Sie sich vor, wie der Bohrer so richtig schön in Ihren Zahn, das Geräusch, das Sie kennen. Vielleicht spürt es der eine oder andere, wenn er sich es gerade mal bildlich vorstellt, wie das ist. Gut, und jetzt haben wir hier noch sozusagen den Stimulus Computerspielreiz, ne, Computerspielbild. Und wenn wir uns jetzt mal sozusagen angucken, bei den moderaten Spielern schlägt im Grunde nur Sex und Schmerz aus. Beziehungsweise sieht im Grunde über viele, viele, viele Male der Messwiederholung, sieht sozusagen der Kurvenverlauf hier ein Stück anders aus. Und wenn wir jetzt das uns bei den exzessiven Spielern anschauen, da haben sie auf einmal den Computerspielreiz ähnlich wie beim Schmerz und bei der Sexualität. Also das heißt, da kann man im Grunde mal bildlich machen, dass anscheinend dort eine Veränderung stattgefunden hat. Finde ich immer ganz spannend, so dass man sehen kann, dass durch unser Tun und Handeln wir unser Gehirn, also unser Organ im Grunde auch verändern können. Ja, eine Frage, okay, springen wir zurück. Genau, hier wurde, also im Grunde, als diese Studie durchgeführt wurden, war die Gruppe der pathologischen Spieler, die dort aufkamen, noch zu klein. Das heißt, die haben ein Screener-Instrument entwickelt, wo sie sehr gut mit differenzieren können, ist das ein vollkommen normaler Konsum, ist das ein exzessiver Konsum, ist es ein pathologischer Konsum. Und sie haben die exzessiven und pathologischen damit zusammen reingefasst. Das ist ja auch nicht so, dass sie das sich so vorstellen können. Also sie haben dort den, meinetwegen, Gelegenheitsspieler, den Vielspieler und auf einmal wie so ein harter Cut den Süchtigen. Sondern das ist ja was Schleichendes. Ja, auch der, also ne, der das missbräuchlich macht, ne, da sind sozusagen die Wege offen, dass der auch im Grunde dann wirklich eine Abhängigkeit entwickelt, wenn sich nicht was ändert. Also in der Beratung werden wir auch aktiv in dem Sinne, wenn wir merken, da sitzt der exzessive oder auch der missbräuchliche Spieler. Ne, nicht, dass der in ein, zwei Jahren dann dort angekommen ist. Ne, das kann ja in beide Richtungen gehen. Ne, also gerade auch, wenn Sie als Lehrer arbeiten, das ist für Sie ja was ganz Wichtiges, ne, dass Sie überlegen müssen, okay, in dem Sinne auch der Prävention, wenn Sie merken, da kommt einer immer verpennt, ja, und der, wenn Sie mal nachfragen, berichtet Ihnen, dass er da bis tief in die Nacht nur spielt, dass man da auch mal denkt, okay, wie können wir denn da aktiv werden? Das können wir gerne auch gleich nochmal diskutieren, ne, weil das kann ja so eine Entwicklung nehmen. Ich habe weniger die Jugendlichen im Grunde in der Beratung, die jetzt wirklich eine Abhängigkeit haben, sondern die Leute, die wir wirklich haben, sind Sie, Studenten. Das macht sozusagen unsere Hauptgruppe aus, die jungen Erwachsenen. Da ging das schon über ein paar Jahre, die haben in ihrer Jugend schon exzessiv gezockt. Also wenn man sich so die Mediensozialisation anschaut, da stand vielleicht schon der Fernseher relativ früh im Zimmer, den hat man schon sozusagen als Einschlafmedium benutzt und so kam eins nach dem anderen dazu. Und irgendwann war man an dem Punkt und dann geht man vielleicht nicht mehr zur Vorlesung, deswegen mache ich mir um Sie hier keine Sorgen, Sie sind noch hier. Aber ich habe dann die vielleicht zwei, drei Semester nirgendwo mehr aufgetaucht sind. Der älteste Klient war Mitte 60. Ja? Also das ist nicht so, dass wir hier nur von Kindern und Jugendlichen sprechen. Ja? Zur Ergänzung muss ich dazu sagen, das war kein Gamer. Das war einer, der ständig nur bei Wikipedia unterwegs war. Ja? Also ständig Einträge korrigierte, ständig kommentierte. Also letzten Endes im Grunde dort nur unterwegs war. Ja? Aber auch ganz klar die Kriterien einer Abhängigkeit erfüllte. Ja, ich habe Ihnen nochmal ein Modell mitgebracht. Das ist jetzt im Grunde nichts Validiertes. Also ich hatte Ihnen gesagt, dass wir Messinstrumente haben, die das messen können. Ja? Also dass wir inzwischen dort viel entwickelt haben, um so ein Clearing machen zu können. Also wenn Sie im Grunde einen Schüler bei uns in die Beratung schicken würden, dann wäre unser erster Auftrag ja mal zu gucken, worum geht es hier wirklich. Ich hatte Ihnen ja auch schon gesagt, ungefähr 70%, da geht es mehr um Konflikte. Ja? Dann muss man den Konflikt klären, weil wenn man nicht beim Konflikt weitermacht, kann man auch ganz schwer einschätzen, ob da vielleicht ein problematisches Mediennutzungsverhalten da steht. Und wenn wir dann rauskriegen, es geht um eine pathologische Mediennutzung, dann beobachten wir Folgendes. Wir kriegen dann raus, dass da häufig im Grunde schon in früher Kindheit Probleme waren. Also eine unsichere Bindung zum Beispiel entwickelt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie das Bindungskonzept so ein bisschen kennen? Also sichere Bindung heißt eigentlich nichts anderes, wenn Sie auf die Welt kommen. Im Grunde sind die Eltern dort ganz wichtig, die Mutter insbesondere ganz wichtig, dass Sie ein Gefühl entwickeln von, die Welt ist ein sicherer Ort und ich kann mir vertrauen. Ja? Die Welt ist ein sicherer Ort. Und wir beobachten oft, also 80% unserer Klienten kommen aus Familien mit Trennungshintergrund, ja? Wo auch relativ früh in der Kindheit schon teilweise belastende Erfahrungen gemacht wurden. Also letzten Endes hier Leute sitzen, die eigentlich die Welt als einen unsicheren Ort erleben. Und sich und ihren Fähigkeiten nicht vertrauen. Und die dann in der Realität oft Konflikte mit ihrem Selbstwert entwickeln. Sie ecken irgendwie an, haben vielleicht eine höhere Kränkbarkeit, sind eher sozusagen neurotisch, weniger verträglich, weniger offen, ecken an, kriegen Konflikte mit ihrem Selbstwert, entwickeln, es ist belastend, entwickeln psychische Belastungsreaktionen. Da ist vielleicht die Angst, die dann entwickelt wird, die soziale Angst als Symptom. Aber dann entdecken sie sozusagen das Medikament PC. Ich habe es hier mal mediale Selbstmedikation genannt. Ne? So wie wenn Sie chronischen Kopfschmerz haben und Ihnen hilft die Kopfschmerztablette. Aber die Kopfschmerztablette sozusagen löst nicht das Problem, ne? Die Ursache, sondern sie hilft Ihnen erstmal. Irgendwann reicht das Mittel nicht mehr und Sie brauchen die nichts härtere. Und irgendwann sind die Nebenwirkungen des Schmerzmittels, was Sie nehmen, weitaus heftiger. Ne? Und Sie nehmen eine lange Latte dort an Problemen in Kauf, die dadurch entstehen. Also so ein bisschen vereinfacht gesagt, ist das, was wir häufig beobachten, wie eigentlich sich das Ganze entwickelt hat.
Aber das würde jetzt auch mit anderen Medikamenten, die ja dann diese Medikation funktionieren, ne? Eigentlich. Ne?
Was meinen Sie mit einer anderen?
Genau, diese ersten Stufen, nicht? Ja. Die Verbindung, Selbstbild, psychische Belastung.
Ja, das können Sie auf ganz vieles übertragen.
Also insofern könnte ich auch anders reagieren. Ich könnte mir auch die Flasche nehmen. Ne?
Sie könnten anders reagieren, aber jetzt können wir ja gucken, also welche Person haben wir denn dort? Und warum wählt die gerade dieses Medikament? Ja? Warum wählt die nicht die Flasche? Ja? Warum wählt die vielleicht nicht irgendwas Stoffgebundenes? Ja? Und da entdecken wir dann wiederum Dinge, ne, wenn wir uns angucken, untersuchen, wie ist denn zum Beispiel so die Persönlichkeitsstruktur? Also man hat im Grunde mit einer großen Zahl an Patienten mal geschaut, die Persönlichkeitsstruktur über die Big Five mal gemessen und hat schon festgestellt, die unterscheiden sich dann doch von anderen nochmal. Ne? Ganz klar. Also das hatten auch die Mainzer gemacht. Fand ich ganz spannend zu sehen. Ne? Das ist so ein Modell, wie Sie sich das vorstellen könnten. Also vollkommen richtig, da könnte auch im Grunde ein anderes Medikament gewählt werden. Ne? Was man aber sehen kann, und das ist ja auch nochmal ganz spannend, man könnte jetzt ja behaupten, wenn ich mal ein bisschen ich das Ganze bezweifeln würde, Computer-Internet-Sucht, nee, dann ist es doch eher ein Symptom eigentlich einer anderen Grunderkrankung. Ne? Eigentlich einer anderen Grundstörung. Ja? Und wir brauchen hier nicht ein neues Störungsbild erfinden. Wir könnten es doch wunderbar mit sozialer Angst erklären oder mit der Depression oder mit irgendwas anderem, was sich entwickelt hat. Und wenn wir jetzt aber schauen, wie sieht das denn aus, dann merken wir, das ist ein Verhalten in Längsschnittstudien, was relativ konstant ist. Also erste Längsschnittstudien, die wir haben, die das untersucht haben, haben festgestellt, dass Leute, die sozusagen einen pathologischen Medienkonsum beim ersten Messzeitpunkt im ersten Jahr aufweisen, den auch mit hoher Wahrscheinlichkeit noch im dritten Jahr aufweisen. Also im Grunde, das über einen längeren Zeitraum relativ konstant ist und, das ist jetzt in der Grafik nicht zu erkennen, man nochmal geschaut hat, es lässt sich nicht so gut, wenn man das mal aufdröselt, über soziale Ängstlichkeit und oder meinetwegen über Depression erklären. Sondern am besten erklärt sich dieses Störungsbild immer noch sozusagen, wenn man es als eigenständiges Störungsbild betrachtet. Das ist mit statistischen Verfahren untersucht worden. Das waren jetzt so die ersten Ergebnisse, die wir aus Längsschnittstudien haben. Also zusammengefasst würde ich behaupten, dass wir im Grunde mit dem Störungsbild Computer-Internetsucht, global wird es jetzt Internet-Addiction genannt, im Grunde schon ein Störungsbild haben, was meines Erachtens seinen Platz unter anderem auch behalten wird. Es wird kein Störungsbild sein, wo wir auch immer unheimlich viele Betroffene haben, so wie vor 2-3 Jahren in der Presse berichtet wurde, als es Medienhype war, als es Untersuchungen gab, zum Beispiel vom KFN, die dann von 4% Betroffenen berichteten, sondern wir schätzen bei der Prävalenz, dass ungefähr 0,5 bis 1,5 betroffen sind. Prävalenz, also wie viele der Nutzer sind betroffen. Das ist aber schon recht viel. Das bewegt sich ähnlich in dem Bereich wie beim pathologischen Glücksspiel. Ja? Das heißt, es wird im Grunde auch was sein, womit Sie später, denke ich mal, in der Praxis durchaus zu tun haben. Weil in der Schule durchaus vielleicht ein paar Schüler davon betroffen sind. Wenn man später vielleicht im Erwachsenenbereich arbeitet, dort auf jeden Fall auch. Das ist nicht ein Störungsbild nur sozusagen im Kindes- und Jugendalter. Ja. Ich kann aber hier auch erstmal kurz eine Pause machen. Ich könnte Ihnen jetzt sozusagen noch was über Beratung und Behandlung berichten, was wir machen. Aber ich will Ihnen auch nochmal die Gelegenheit geben, mit mir zu diskutieren. Ich habe Ihnen jetzt erstmal so einige Fakten gegeben. Einiges ist auch meine eigene persönliche Haltung. Stellen Sie ruhig Fragen oder diskutieren Sie auch mit mir. Sonst mache ich weiter.
Ja, oder wir beide sind ja Mitdozenten mit der Kreisung. Ja. wir hatten eine Sitzung vorlaufen gehabt. Und
kein Problem.
Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir können ja ein bisschen mitmoderieren. Der Kollege ist ja Psychologe. Das heißt, der kann, ich bin mehr für die Diakonie zuständig.
Okay.
Aber ich habe ihn gefragt, stimmt das? Und er hat mir gesagt, das stimmt. Ist das richtig, Gerd? Also, wir hatten, das finde ich ja wichtig, nicht? Dass Sie hier einen ausgewiesenen Fachmann haben, der sagt, der Mann, der lügt nicht. Nicht?
Ja. Also, das ist ja gut.
Ganz gut zu hören. Ne?
Hätte ich ein bisschen Angst, wenn ich der Lüge bezichtigt werde.
Nein. Jetzt sehen Sie, da kommt schon die erste Meldung. Ich wusste.
Also, ich hätte tatsächlich eine Frage bezüglich der praktischen Maßnahmen, die da nötig sind. Ja. Was mache ich denn in der Schule? Okay, ich realisiere das Problem. Da gibt es eine wahrscheinlich Spielsucht, aber da sind ja auch.
Also wenn wir mit Lehrern dort arbeiten, rate ich Lehrern eigentlich Folgendes. Dass man es auf dem Schirm hat, erstmal, und sozusagen wachsam ist und nachfragt. Also wenn Sie eine gute Beziehung zu dem Schüler haben, ja, dann ist das ja schon mal das A und O. Und Sie merken, also irgendwie habe ich den Eindruck in letzter Zeit, ne, du hängst durch oder du fehlst hier ein paar Tage, was ist denn eigentlich los? Ja? Also dass man da vielleicht überhaupt erstmal ins Gespräch kommt und dann vielleicht eher in so eine vermittelnde Rolle auch geht. Dass man dann vielleicht guckt, welche Hilfsangebote gibt es denn da vielleicht vor Ort, wie kann man vielleicht auch die Eltern bei unterstützen. Wir haben beobachtet, dass Eltern ganz oft lange sozusagen auch in so einer Scham-Schuld-Problematik festhängen. Ja, Eltern, die im Grunde, ich habe noch keine Eltern kennengelernt, die eigentlich was Schlechtes für ihr Kind wollten. Aber irgendwie hat sich was entwickelt und das werfen sie sich dann auch vor. Oder dieser Konflikt zu Hause hat im Grunde das Klima in der Familie so runtergefahren, dass es da wirklich brennt. Ja? Also wenn allein das Thema PC fällt, rasten die Eltern vielleicht schon auf. Und da kann erstmal eine Unterstützung auch helfen, eine Beratung helfen, dass dort auch wieder was in Gang kommt. Also es ist häufig so, dass wir im Grunde von Schule beauftragt werden, dass zum Beispiel der Lehrer, der es gemerkt hat, die Schulsozialarbeit mit eingeschaltet hat und die dann vielleicht mit uns Kontakt aufgenommen hat, wir vielleicht ein Gespräch mal zusammen gemacht haben und man dann im Grunde auch der Familie eine Unterstützung angeboten hat. Und da kann man ja auch in die Perspektive des Jugendlichen gehen. Also Sie müssen ja nicht, das ist ja auch sozusagen was wichtig ist, dass Sie nicht sagen, okay, du hast ein Computerspielproblem, ne? Und jetzt fangen Sie an, auch noch Druck zu machen, ne? Sondern eher eine Brücke zu bauen. Ne? Also eine Brücke zu bauen, wie können wir dich denn unterstützen? Wir machen das manchmal in der Beratung über einen Perspektivwechsel. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Da ruft die Mutter von dem 16-Jährigen an und sagt, ja, der hat ein Problem, der ist computersüchtig und wir würden gerne zu Ihnen in die Beratung kommen, aber der kommt nicht mit. Natürlich kommt der nicht mit. Dem ist ja klar, wenn ich da hingehe, da wird mir irgendwas genommen, was mir total wichtig ist. Ich bin ja ein verlängerter Arm der Eltern in dem Moment in der Wahrnehmung. Also rate ich der Mutter, drehen Sie es doch mal um. Sagen Sie doch mal, du, ich habe erkannt, oder als Eltern, wir haben erkannt, wir haben das Problem, weil wir verstehen dich nicht, wir verstehen nicht, was du machst. Wir haben riesen Sorge und riesen Angst und merken mit unserer Sorge und Angst, sind wir ständig nur noch am Nörgeln und Rumstressen, ja. Und irgendwie geht deswegen hier alles schief. Und wir wollen was ändern. Wir haben uns Hilfe gesucht. Aber weil wir dich nicht verstehen, wäre es gut, wenn du mal mitkommst und mal erklärst, was eigentlich unser Problem ist. Und dann haben sie in so einem Gespräch durchaus den 16-Jährigen dort sitzen, der dann mal die Zeit auch nutzt. Ich mache das dann auch im Erstgespräch so. Und dann erstmal meckern darf. Aber wenn so ein Konflikt dadurch ein Stück sich runterfährt, dann haben sie irgendwann den Punkt, dann landet auch das, was er macht, wieder bei ihm. Ja, und dann muss er sich damit auseinandersetzen. Ja, das heißt, wenn man es hinkriegt, als Lehrer eine gute Beziehung zu haben, ne, und im Gespräch deutlich wird, worum es geht, dann kann man dort auch unterstützen. Dann kann man sagen, ja, vielleicht können wir da mal mit deinen Eltern sprechen oder ähnliches. Ja, was das Problem ist. Oder ich kann vielleicht mal gucken, wie man vermitteln kann. Vielleicht kennt ihr jemanden, der vielleicht euch dort auch weiterhelfen kann. Ja, also das ist, was wir ja gemerkt haben, was wichtig ist. Aber voran geht wirklich eigentlich, ne, dass man irgendwie in Beziehung geht und dass man offen ist für die Themen. Also was ich an Schule oft beobachtet habe, ist, dass ich mit Lehrern gesprochen habe, jetzt nicht so jung wie Sie, ich denke, da ist das nicht so ein Problem, ja, aber wo man gesagt hat, was, Computerspiele, die machen doch gewalttätig. Oder, damit wollen wir uns nicht beschäftigen, das interessiert mich nicht. Ne, also dass im Grunde Schule sich an der Lebenswelt ein Stück parallel vorbei entwickelt. Ne? Wenn wir solche Medientage durchgeführt haben, ich mache das jetzt nicht mehr so viel, mein Kollege macht das mehr, dann haben wir eigentlich nur Folgendes gemacht. Wir haben im Grunde das Expertentum der Schüler genutzt. Und die haben mal einen Tag dazu gestaltet und abends einen Elternabend ausgerichtet, wo dann im Grunde Dinge mal vorgeführt wurden, erklärt wurden und dann gab es einen Generationendialog. Also mit Offenheit und Interesse kommt man eigentlich da groß weiter. Und die können das eigentlich selbst ganz gut einschätzen, ob sie da vielleicht ein Problem haben. Ich finde es immer ganz spannend an solchen Tagen, da kamen hinterher auch immer mal Schüler an, also wenn man das vielleicht als Lehrer dann mal macht und sagt, naja, wie ist denn das, ich habe da so einen Freund. Ja? Und dann ist klar, da kann man dann auch mal im Grunde den Tipp geben. Weil Ziel ist ja sozusagen auch denen die Verantwortung dafür zu delegieren. Also Ziel ist ja nicht, oh je, da ist ein Problem und jetzt brauchen wir die Eltern und die müssen ganz klare Dack regeln, ne? Und sozusagen nach 2 Stunden wird der Stecker gezogen, sondern wie kann denn der 16-Jährige das vielleicht selbst hinkriegen? Ja? Selbstmanagement, wie kann er sich selbst regulieren? Das muss ja gelernt werden. Raten Sie mal, warum ich so viele Studenten habe, die ein Problem damit haben. Da waren einige bei, da war es vielleicht in der Jugend noch relativ klar geregelt. Da gab es das vielleicht auch nicht. Und dann die erste eigene Studentenbude, ja, und dann die Dinge und im Grunde nicht gelernt, damit umzugehen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von Prokrastination gehört haben. Ja, krankhaften Aufschieben, ja, wenn man es so nennt. Ich habe unheimlich viele, die eigentlich ein Problem haben in der Selbstorganisation und Dinge, die sozusagen mit Unlust verbunden sind, anzugehen. Ja? Also Unlustvermeider nenne ich es mal. Ja? Extreme Unlustvermeider. Ja? Und im Grunde dann ein Riesenproblem haben, sich da irgendwie eine Struktur zu haben und ständig irgendwie vermeiden, ausweichen, sich drum rumschlängeln. Also das sind wichtige Punkte, die man mit auch dort im Kopf haben sollte, wo Unterstützung ja wichtig ist. Also das heißt, man kann ja auch mal im Grunde gucken, wie kann man Lernen gestalten, wie kann man das machen, wie kann jemand, der vielleicht sich dann an eine Aufgabe sitzt, auch belohnen. Das machen wir dann zum Beispiel in Beratung und Behandlung. Würde ich aber jetzt als Lehrer nicht sagen, dass Sie das alles können müssen. Ich weiß, Sie haben da 30 Schüler sitzen und können nicht so intensiv mit dem Einzelnen arbeiten. Okay. Andere Punkte. Ja.
Ich habe jetzt zwischendurch bei der Frage, aber Sie haben das Jugendalter vor allen Dingen Augen, nicht? Wie ist es eigentlich, ab wann haben Sie so Daten, wo Sie sagen würden, also ich, das Beispiel habe ich schon so häufig gebracht, wir hatten eine Kinderuni hier gehabt, die sind ab 8 da drin, die haben zwar zu 95%, ab wann würden Sie sagen, eigentlich ab Primaralter? Wo würden Sie sagen, da wird es aber mal so, dass man gucken muss. Und ich habe gelernt, Sucht soll man nicht sofort sagen,
Eine Sucht entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Wir diagnostizieren ja auch keine Persönlichkeitsstörung im Kindes- und Jugendalter, ne? Weil sich Dinge erst manifestieren. Ne? Ich würde sagen, gucken als Eltern, als Bezugspersonen, als Pädagogen sollten wir von Anfang an. In dem Moment, wenn Medien interessant werden. Also das heißt, wenn meinetwegen die 2-jährige Lisa nach Hause kommt und davon schwärmt, dass ihre Freunde irgendwie bei SchülerVZ, na SchülerVZ ist jetzt nicht mehr interessant, aber meinetwegen bei Facebook drin ist, dann interessiert sie sich dafür. Das heißt nicht, dass sie das als Eltern jetzt erlauben müssen. Ja? Zweite Klasse, ich meine die 2-jährige meinte ich. Ja? Entschuldigung. Aber meinetwegen die 2-jährige, die dann schon mal an der Konsole spielen wollte oder so. Das heißt, sich damit beschäftigen, vielleicht zusammen mal hinsetzen, was ist denn das eigentlich, wie funktioniert das? Also was ich häufig erlebe, ist, dass sich Eltern relativ früh am Anfang rausgekegelt haben. Erst vielleicht über Verbote, ja, dass man das irgendwie als was Negatives erklärt hat, dass es negativ besetzt wurde, dann musste man es heimlich machen oder dass es eigentlich indirekt immer Wertung gab. Ja? Meinetwegen der Papa, der im Jugendzimmer vorbeiläuft und sagt, ach, bist du schon wieder am Scheiß dran. Wenn ich mit dem Scheiß ein Problem entwickle und ich weiß, der Papa findet es scheiß, dann rede ich nicht mit dem darüber. Ja? Also diese Begleitung mal anfangen und diese Offenheit finde ich was ganz Wichtiges. Man kann aber auch, wenn man sozusagen offen darüber spricht, auch ganz klar sagen, du, ich glaube, das ist noch nichts, ne? Und das machen wir hier vielleicht noch nicht und da mal schauen. Aber das kannst du vielleicht machen und das akzeptieren Kinder vor der Pubertät eigentlich gut, wenn das miteinander stimmt. Ja? Das ist sozusagen das Wichtigste, die Basis. Also was ich beobachten kann, um Ihre Frage vielleicht abschließend zu beantworten, also dass es wirklich problematisch ist und dass es primär wirklich auch um eine Medienproblematik geht, habe ich selten, dass es vor 14, 15 Jahren der Fall ist. Und wenn es bei einem 14-Jährigen, wie wir jetzt gerade einen stationär haben, der Fall ist, da war vorher so viel problematisch, dass sozusagen hier ein Prozess früher in Gang gekommen ist, dass er sozusagen die Pille PC gebraucht hat. Also den Jungen, an den ich da gerade denke, da ist es so, der hat in der Grundschule schon mit Schulschwänzen angefangen. Ja, aber was ist die Dynamik dabei gewesen? Ja, da war eine symbiotisch verstrickte Mutter, die im Grunde ein kränkliches Kind brauchte in der Familiendynamik, ja, was sozusagen die Paarbeziehung gerettet hat. Ja, und so wurde der Junge funktionalisiert. letzten Endes würde ich sagen, hat der gesund sich verhalten, dass der sich in virtuelle Räume geflüchtet hat. Wenn der sich nicht in virtuelle Räume geflüchtet hat, wer weiß, was dann im Grunde mit seiner Psyche passiert wäre.
Würden Sie denn so weit gehen, diese Formulierung, ja, die ja manchmal ganz hilfreich und rhetorisch angezeigt, dass das Medium als Medium nie das Problem ist?
Ja.
Und das ist ein Satz.
Ja, also ich würde sagen, das Medium als solches ist nicht das Problem oder nie das Problem. Ja. Wobei, also ich würde sagen, also ich finde die Bezeichnung Problem trifft es eigentlich schon nicht ganz. Das Medium als solches bietet einiges, was im Grunde einen stark binden kann, was ich vorhin erklärt hatte. Und es mag sein, dass es einige gibt, die auch im Grunde eine Abhängigkeit entwickeln, ohne dass vorher eine akute Problemlage ist. Habe ich bisher aber sehr selten erlebt. Auch dann ist es aber so, es ist ja immer eine Wechselwirkung. Wir haben ja nicht nur sozusagen das Medium, sondern wir haben auch immer sozusagen das Umfeld, wir haben die Person, ne? Und das sozusagen mit dem Medium zusammen ergibt ja erst im Grunde, dass hier sich vielleicht was ergibt, also sich ein Problem entwickelt. Das Suchtdreieck in dem Sinne ist das, wie es es beschreibt. Also im Grunde Faktoren lassen sich nie nur durch einen Punkt erklären.
Ja, wenn jetzt ein Krieg diskutiert, Sie müssen jetzt verstehen,
ja, wir gehen auf Weihnachten. Da wird nicht diskutiert.
Ich würde sagen, dann danke ich Ihnen von Herzen, oder habe ich irgendeine Frage abgewürgt?
Ja. Ich kann ja sozusagen,
ja? Jan?
Genau, darauf wollte ich noch hinaus. Also, ich hätte hier noch ein paar Sachen. Ich gebe Ihnen die Folien eh alle mit. Da sind auch noch Dinge drin. Da sehen Sie noch was wir in der Beratung wirklich machen. Da sind wir jetzt gar nicht zu gekommen. Die können Sie hochladen. Ich habe hier auch noch mal das, was ich gesagt habe, drin. Aber wir haben im Grunde inzwischen, das war die Folie, auf die ich hinaus wollte, ein Fachverband Medienabhängigkeit. Seit 2 Jahren gegründet, wo die Praktika, die Forschung, im Grunde wir alle uns vernetzt haben, ganz aktiv sind. Und auf dieser Seite vom Fachverband Medienabhängigkeit, den finden Sie auch im Internet, da finden Sie im Grunde eine Deutschlandkarte, wo alle, die irgendwie Hilfe anbieten, im Grunde drauf erscheinen. Und ich weiß, dass es auch ein Projekt inzwischen in Frankfurt gibt, ne? Wo im Grunde auch Beratung in dem Bereich angeboten wird. Von dem Fachverband? Der Fachverband ist eigenständig.
Eigenständig.
Ja? Wir sind ein Verein und finanzieren uns im Moment durch Mittel, also werden vom Bundesministerium für Gesundheit bezuschusst. Ja? Aber ansonsten eigenständig. Wir haben inzwischen ein richtig gutes Netz. In Hessen gibt es zum Beispiel die Hessische Landesstelle für Suchtfragen, ja? Mit dem Netz, mit Webfehlerprojekt, ja? Die dann im Grunde relativ viel unterstützen. Da ist wirklich einiges gekommen. An der Stelle. Wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen wollen, falls Sie dann nochmal genauere Nachfragen haben, das wären sozusagen die Kontaktadressen, lade ich dann aber auch hoch. Also ich habe öfters mal dann auch Studenten gehabt, die sich gemeldet hatten, die dann nochmal vielleicht eine Arbeit drüber schreiben wollten, ich da mal eine Literaturliste mit rausgegeben habe oder ähnliches. In der Uni Kassel selbst hatten wir über ein paar Semester auch ein Seminar dazu komplett mal stattfinden lassen, wo ich das ganz ausführlich gemacht hatte. Also ich finde, es ist ein wichtiges Thema, mit dem man weiter zu tun haben wird. Ja, da kann man. Da ist so einiges am Rumgeistern. Ja, okay.